Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Das heißt, du kannst nicht alles im Konsens lösen. Nein sagen, Grenzen setzen auch mal, ich nenne das ja Pepperoni scharf sein, zu 20%, ist extrem gut gegen Burnout, ist extrem gut für deine eigene Psychohygiene. Ich brauche zur Zielerreichung auch Leute, die ich nicht mag, die ich nie privat einladen würde. Aber wie kommuniziere ich mit denen, auch die ich nicht mag, damit sie mein Projekt mit supporten?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist die Pepperoni-Strategie? Oder wie nutze ich konstruktiv mein Aggressionspotenzial? Für dieses Gespräch habe ich erneut Professor Dr. Jens Weidner eingeladen. Jens war zuletzt in Folge 61 zum Thema, wie mache ich federleicht Karriere, hier im Paperwings Podcast zu hören. Zur Person. Professor Dr. Jens Weidner lehrt Kriminologie und Sozialisationstheorie an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Er arbeitete mit Gangschlägern in Philadelphia und behandelte 10 Jahre lang Kriminelle für die deutsche Justiz. Er entwickelte das Anti-Aggressivitätstraining AAT für Gewalttäter, mit dem heute über 2000 Aggressive in 4 Ländern behandelt werden. Und ist Miteigentümer des Deutschen Instituts für konfrontative Pädagogik. Gleichzeitig untersucht er seit 2 Jahrzehnten Machtspiele im Business und lehrte darüber am Schweizer Gottlieb Duttweiler Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. Heute doziert er über das London Speaker Bureau und arbeitet als Managementtrainer am Schraner Negotiation Institute in Zürich. Sein Spezialgebiet? Die Förderung der Durchsetzungsstärke und positiven Aggression bei Führungskräften. Er ist Autor des Wirtschaftsbestsellers Die Pepperoni-Strategie, so setzen Sie Ihre natürliche Aggression konstruktiv ein. Das 33 Wochen Platz 1 im Wirtschaftsbuch-Ranking der Financial Times war. Weidner ist Vorstandsmitglied im Wirtschaftsclub der Optimisten und hat auch den Campus-Ratgeber Optimismus, warum manche weiterkommen als andere, die latent pessimistischen Deutschen zu Best-of-Optimisten motivieren, damit sie noch erfolgreicher werden, herausgebracht. Weidner ist bekannt für seinen schwarzen Humor, den Bloomberg Television mit seinen Augenzwinkern kommentierte. Passen Sie auf, dass Ihnen seine Schärfe nicht im Hals stecken bleibt. Ich freue mich sehr, ihn heute hier wieder begrüßen zu dürfen zu seinem Fortsetzungsbuch, seinem Praxisbuch, die Pepperoni-Strategie to go, positive Aggressionen im Alltag gewinnbringend einsetzen. Herzlich willkommen, lieber Jens.
Vielen Dank, Dani, für diese Einführung. Jetzt bin ich aber selbst von mir beeindruckt.
Ja, lieber Jens, wir hatten schon wieder ein schönes Vorgespräch und liebe Zuhörerin, ich weiß von meinem Producer, ich darf es nicht sagen, aber wir hatten schon ein schönes Vorgespräch und ich erinnere mich auch gern wieder an die Zeit vor der Folge 61 zurück. Also skippt auch gern nochmal dahin, hört euch das gern nochmal an zum Thema, wie ich federleicht Karriere mache. Ich habe dich jetzt nur kurz vorgestellt, lieber Jens. Wärst du nochmal so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Also da ist eigentlich nichts zu ergänzen. Aber vielleicht so viel. Ich war bis zu meinem 25. Lebensjahr stinkend faul. Ich habe wirklich ein Studium absolviert, wo ich mich auch nicht krumm machen musste. Dafür war ich sehr viel Windsurft. Ich habe ein Wohnmobil gekauft, Bretter drauf. Und immer wenn ab 4 Windstärken es war, habe ich die Uni verlassen. Deswegen übrigens auch 1,5 Jahre länger studiert. Also kompletter Loser, wenn du so willst. Hat mich auch überhaupt nicht interessiert, Karriere. Bin dann aber mit 25 nach Amerika gegangen, weil mein Prof mich dahin schicken wollte in dieses private Jugendgefängnis für Gangschläger, in dem ich ja ein halbes Jahr gelebt habe. Warum schickte mich mein Prof dahin? Der sagte, die arbeiten extrem erfolgreich mit aggressiven Schlägern und das läuft so gut, dass ich glaube, die verarschen mich. Geh doch mal hin. ich habe dir da einen Platz besorgt und check mal, ob die da Potemkin Dörfer aufbauen oder das wirklich stimmt. Und damals habe ich gedacht, ja, super Idee. Ich fahre da hin, gucke mir das ein bisschen an und mache Party in New York. Ne? Also das Ding war eben bei Philadelphia. Und dann hat der Direktor gesagt, tolle Idee mit deiner Party, aber das wird nicht laufen, weil wir dir ein Zimmer besorgt haben in diesem Gefängnis. Das nennt man eine Zelle im Trakt der erfolgreich therapierten Gewalttäter. Und dort lebst du jetzt 6 Monate lang und kannst 7 Tage die Woche 24 Stunden checken, ob unser Programm läuft. Und schwupps war ich im Knast. Und also Danny, heute würde ich nach 24 Stunden abreisen wegen Herzrhythmusstörungen. Und damals habe ich gedacht, gucken wir mal. Und da war ich sozusagen die weiße Pygmäe in einem Haufen farbiger Muskelberge, wenn du so willst. Ne? Also da, USA ist ja internationales Publikum, auch inhaftiert. Und und die Schläger hatten einfach nur den Auftrag, den Deutschen nicht zu verprügeln. Und so, und ich meine, du siehst mich ja jetzt hier, ne? Ich bin ja jetzt kein, also ich bin jetzt auch kein Schwächling, ein Muskelberg bin ich auch nicht. Und und das haben die auch nicht gemacht. Also für die war ich sozusagen eher Opfer als jetzt Gegner. Und dann habe ich dort wirklich 6 Monate gelebt und darüber dann geforscht. Dann haben sie mir angeboten, wir können das noch ein halbes Jahr verlängern. Da habe ich dankend abgelehnt. Ich war fertig wirklich nach der Zeit. Habe darüber dann aber meine Masterarbeit geschrieben. Waren die alle schwer beeindruckt, dass ich das durchgehalten hatte. Dann wurde mir die Promotion angeboten, habe ich die geschrieben. Dann wurde mir angeboten, dieses Programm nach Deutschland zu transferieren, in einem Gefängnis ausprobieren. Habe ich dann auch gemacht, 10 Jahre lang. Und habe gewaltig dann in einem deutschen Gefängnis nach meiner von mir erfundenen Methode auf der Grundlage der Amerikaner umgesetzt. Also ich hatte die Amis gefragt, darf ich das? Und die haben gesagt, mach es, super Idee. Ja, und dann war ich eigentlich schon erfolgreicher Kriminologe und es bestand die Gefahr, dass ich vielleicht noch im Laufe meines Lebens Gefängnisdirektor werde. Und in der Zeit eben bekam ich den Anruf von einem Direktor eines Wirtschaftsinstituts eben aus Zürich und der sagte mir eben, sag mal, geht das nicht, was du mit den Gewalttätern machst, Aggressivität reduzieren, geht das nicht auch umgekehrt? Kannst du die nicht auch steigern? Und ich denke, Wirtschaftsinstitut, ich habe das gar nicht ernst genommen. So. Und er meinte, nein, ich meine, das tut ernst. Wir haben unheimlich viele sehr gut qualifizierte Frauen und Männer, die einen Ticken zu nett sind für diese Welt und die sich von Ellenbogenkarrieristen oder anderen abgebrühten Zeitgenossen übervorteilen lassen und dann auch enttäuscht aufgeben und damit unheimlich viel Qualität verloren geht. Kannst du denen nicht einen Tritt geben, also so einen positiv-aggressiven Tritt geben in die richtige Richtung. So, ich, keine Ahnung, aber ich bin zu ihm geflogen, weil er hat mir ein Business-Class-Flugticket, ein tolles Honorar angeboten, also das alles hat mich dahin gebracht. Wir haben das zusammen entwickelt, dieses Programm, dass ich viele Jahrzehnte sozusagen in Management-Kursen angeboten habe und jetzt eben ich habe damit begonnen, ein Jahr vor der Pandemie, auch in Einzelberatungen, also online. Und das mache ich jetzt sozusagen hauptsächlich neben meiner Professur und noch meinem Kriminologischen Institut, diese Online-Beratung. Und da kommen Führungsfrauen und Führungsmänner hin, die tolle Ideen haben, die ich auch irgendwie gut finde, aber die man etwas behindert an ihrem Wachstum.
Ja, finde ich stark, weil es auch in die zweite oder Folgefrage reinmündet. Punkt 1, nämlich was war die Intention deines Buches? Also Jens hat viele Bücher geschrieben, googelt gern mal, da sind schon einige draußen. Eins habe ich auch schon mal vorgestellt, aber heute möchten wir ja schwerpunktmäßig über 2 Bücher sprechen. Das eine habe ich auch schon angesprochen, das ist ja schon sehr erfolgreich draußen, das ist nämlich die Pepperoni-Strategie. Und den Podcast nehmen wir quasi anlässlich seines neuen Buches, die Pepperoni-Strategie to go, jetzt auf. Und das einfach so ein Praxisratgeber ist. Und du hast eben schon ein bisschen angedeutet, warum es das braucht, aber vielleicht nochmal. Es ist ja so ein bisschen, ich behaupte das zumindest jetzt mal, so ein bisschen wider den Zeitgeist. Zumindest bin ich ja in so einer LinkedIn-Bubble, wo wir jetzt alle knuddeln. Ne? Alle haben uns lieb, wir gucken auf Gefühle, alles ist voller Empathie, wir sind in der New Work-Kuschelblase. Wie erlebst du das und inwiefern sind deine Bücher dann doch für den Zeitgeist genau das Richtige?
Also New Work erlebe ich extrem positiv. Der ganze Ansatz, das Mindset, das, was da umgesetzt werden soll, finde ich super und das funktioniert ja auch. in ganz hohem Maße bis zu dem Punkt, wo du im Unternehmen oder mit Mitbewerbern in eine Wettbewerbssituation kommst. Also Dani, wir beide, wir kennen uns nur auch schon ein paar Tage, ne? Und man kann doch sagen, dass wir sehr auch fast fürsorglich miteinander umgehen, also wohlwollend, ne? Selbst wenn ich dich für einen Idiot halten würde, in bestimmten Punkten würde ich das hier nie öffentlich sagen, sondern dir unter vier Augen sagen, Danny, das fand ich Schrott. Und so gehst du auch mit mir um. Also wir können kritisch miteinander umgehen, aber wir würden das nie öffentlich austragen. Ich kann mich da 100% auf dich verlassen, du auf mich. Wir haben eine tolle Basis. Ne? So weit, so gut. Wenn wir beide aber jetzt in eine Wettbewerbssituation kommen, zum Beispiel, sagen wir mal, du bist auch Professor. Und du willst, und ich auch, und ich bin es ja sowieso, aber und ich will jetzt den nächsten Schritt gehen bei mir. Ne? Also zum Beispiel eine höher dotierte Professur haben. Die macht dann vielleicht im Jahr 20.000 netto aus. Ne? Die möchtest du auch haben. Dann sage ich zu dir, Danny, wir sind so hier woke miteinander und New Work und lieb und so, lass den Scheiß. Ich brauche das Geld, Porsche zahlt sich nicht von allein. Ne? Und dann sagst du zu mir, hast du einen Knall? Ich habe zwei Kinder, die sind jung. Ich sage, meine Kinder sind auch jung. Dann sagst du, ja, aber deine sind schon selbstständig. Ich muss meine noch finanzieren. Ich sage, hör auf mit dem Mist. Wir streiten uns und wir sind in einer Wettbewerbssituation. Und wir werden uns nicht einigen. So, und dann entsteht Wettbewerb. Ich werde dann mein Netzwerk aktivieren. Ich werde dich nicht schlecht reden, aber ich werde mein Netzwerk aktivieren, das möglicherweise in diesem Bereich besser ist als deins, und werde dich so outsourcen. Und am Ende werde ich die Stelle haben. Und ich werde mich auch bei dir entschuldigen, dass mir das voll leid tut. Und innerlich denke ich, 20.000 netto, geil. Pro Jahr sind übrigens in 10 Jahren 200.000. Welche Wohnung kaufe ich mir davon? So, also, was ich sagen will, New Work ist super. Und meine Grundempfehlung ist ja immer, sei zu 80% ein feiner Mensch. Also komplett New Work, teamorientiert, gewerkschaftsfreundlich, ökologisch, fair, also nachhaltig. Das bin ich auch alles. Aber ergänze das mit 20% strategischem Gespür bis und in München würde man sagen Hinterfotzigkeit. Also es gibt Situationen, wo es schwierig wird. Und eine will ich dir vielleicht noch mal kurz benennen. Vor einigen Jahren mir gehören Markenrechte an dieser Therapieerfindung, die ich da gemacht habe. Darauf basiert mein ganzes kriminologisches Institut, weil wir da Marktführer sozusagen sind. Und ich habe vergessen, mal die zu verlängern. Und ein anderer, der sich gut auskennt in der Szene, hat das mitgekriegt und quasi mein Bereich selber markenpatentlich schützen wollen, weil ich eine Zeitlücke gelassen hatte, weil ich es verpennt hatte. War mein Fehler. Das sage ich doch nicht in so einem Moment New Work mäßig. Ich kann nicht verstehen, du hast das ganz toll genutzt und du willst ja auch nach vorne kommen, sondern den mache ich platt. Also es ist nicht garantiert, dass mir das gelingt. Aber jemand, der mir meine Sachen klaut, weil ich einen Fehler gemacht habe, mit dem gehe ich nicht nett um. Und genau das möchte ich auch sozusagen kommunizieren. Und zu mir kommen nicht in der Regel 30-Jährige. Also die habe ich auch. In meiner Beratung sind im Moment sogar ist ein 28-Jähriger, ist auch ein 32-Jähriger. Aber die meisten, die ich habe, haben so ihre ersten mittleren Management-Erfahrungen gemacht, haben Personalführung gemacht, haben festgestellt, klappt gar nicht so gut, mich noch so als Buddy darzustellen. Weißt du, die sind in ihren eigenen Teams groß geworden und werden gefördert und haben zum Teil auch noch Teammitglieder von früher, mit denen sie früher Kumpels waren. Und dieser Rollenwechsel, der dann kommt, darin begleite ich sie. Denn das ist ein Rollenwechsel, wo du nicht nur nett sein kannst. Also wenn alle im Sommer in die Ferien gehen wollen, was ich verstehe, würde ich allen zustimmen, aber ich bin dann der Einzige, der noch da ist. Ne? Das wird nichts. Also mache ich Personalplanung, wo die Hälfte sauer ist. Ich beachte die Väter oder Mütter sind, damit die eben an die Schulferien, ich beachte darauf. Aber einige werden stinksauer sein. Und mit dem zu leben, ohne selbst jetzt ständig schlechte Laune zu haben, weil der rumjammert, das macht diese 20% aus. Das heißt, du kannst nicht alles im Konsens lösen. Kannst du nicht. Und dafür briefe ich die Leute, sodass sie nicht dann abgebrühte Leute werden, sondern, wie soll ich sagen, positiv, aggressiv nenne ich das ja, das klingt auch furchtbar, aber sagen wir mal in einem guten Sinne durchsetzungsstark.
Ja, also als ehemaliger oder als als Soldat kenne ich das ja sehr gut, ne? Also man hat eine Waffe, die ist ja nicht nur als Deko-Element da. Das heißt, es ist halt ein Werkzeug, ein Mittel. Und so sehe ich ja Aggression auch, dass man an bestimmten Punkten zeigen muss, okay, Grenzen aufzeigen, nenne ich es mal bewusst. Sonst funktioniert es nicht. Aber wirklich zurück zu unserem Thema und zu deinen Coaches, weil das finde ich schon sehr spannend. Also ich habe jetzt ein ähnliches Szenario. Ich habe auch eine Führungskraft, die sehr, dem Zeitgeist entsprechend sehr kollegial geführt hat. Das wird aber nicht von jedem gedankt, sondern man kann dann auch die Überholspiele, also es gibt dann andere, die setzen den Blinker links und versuchen dann zu überholen, ne? Und dann darf man, glaube ich, schon reingehen, um Grenzen aufzuzeigen. Was sind so deine Erlebnisse? Und du hast ja sehr schöne, viele praktische Beispiele in deinem zweiten Buch, was ja wirklich ganz viele Fallbeispiele hat, wo du sehr kurzweilig und pointiert Situationen aufzeigst. Was wären so Beispiele, wo du sagst, okay, ich habe auch eine Führungskraft, gerne auch mit Geschlechterzuweisungen, weil das fände ich jetzt nochmal spannend und interessant, inwiefern du dort geschlechtliche Unterschiede wahrnimmst, gerade weil ich auch glaube, dass es gesellschaftliche Konditionierungen gibt, was Frauen dürfen und was Männer dürfen, was cholerisch ist, was zickig ist. Ich hau mal bewusst so ein paar Attribute rein. Was sind so deine Erfahrungen? Welche Beispiele gibt es dafür, wo es mal jemand zu lieb gewesen und wo hast du gesagt, hier, nee, vorne halt?
Ja, also erstmal berate ich ja wirklich 50% Frauen, 50% Männer. Das plane ich ja nicht, die melden sich ja bei mir. Mhm. Ich renne denen ja nicht hinterher. Und ich kann ein bisschen, auch wenn ich dir extrem ungern widerspreche, kann ich sagen, ich sehe keine Unterschiede. Mhm, also die Spielchen und die Grenzen, an die ambitionierte Frauen und ambitionierte Männer stoßen, und mit denen habe ich ja zu tun. Mhm, also jemand, der jetzt mit sich und der Welt zufrieden ist, ich will mich nicht weiterentwickeln, ich eck mich an, ich freue mich, wenn ich mein Gehalt kriege und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Solche Leute sind ja nicht bei mir. Bei mir sind ja Leute, die mehr wollen, die Ideen durchsetzen wollen, die Projekte vorantreiben wollen, die auch mehr Geld verdienen möchten und so weiter und so fort. Und da sehe ich überhaupt keine Unterschiede. Aber ein Beispiel, was mir im Moment wirklich häufiger begegnet ist, viele Unternehmen, und ich glaube, da sind die Unternehmen selber darüber überrascht, duzen sich ja jetzt, ne? Mhm. Alle, also wir duzen uns ja auch, das finde ich auch cool, und haben eine offene Fehlerkultur, ne?
Hahaha.
Haben eine offene Fehlerkultur. Und ich habe relativ häufig Leute, die neu in ein Unternehmen wechseln, dann wird gesagt, offene Fehlerkultur und wir besprechen das alles. Die erkennen nach 20 Tagen, oh, hier läuft das richtig schief, und sprechen das im Meeting an. Die wissen nicht nach 20 Tagen, wer dafür verantwortlich war oder was. Das interessiert die auch gar nicht. Die sprechen einfach den Fehler an, weil der Fehler weggemacht werden sollte. Ruft jetzt das Team dort, was da sitzt, Hurra? Ja, einige rufen Hurra, aber wer ruft nicht Hurra? Der, von dem alle wissen, der hat den Scheiß zu verantworten. Wer ruft nicht Hurra? Die Chefin von dem Ganzen, weil die das längst hätte bemerken müssen und den Typen, der das zu verantworten hat, auf Linie bringen müssen. Ne? Hat sie aber nicht. Wer ruft nicht Hurra? Alle Freunde von dem, der jetzt bloßgestellt wurde. Das alles wollten meine Klienten. Die wollten darauf hinweisen, das ist ein Fehler, das kostet uns richtig Geld. Also die haben es gut gemeint und sind komplett versenkt und gelten dann plötzlich, wenn du jetzt vom Militär sprichst, so ein bisschen kameradenschweinmäßig. Ne? So, und insofern lehre ich ja auch, glaube an die offene Fehlerkultur, aber wende sie nicht an. Also glaube an die offene Fehlerkultur, aber wenn du einen Fehler entdeckst, sprich mit Vertrauten unter vier Augen, ich habe den Fehler entdeckt, mit wem soll ich das kommunizieren? Wem trete ich eigentlich damit auf die Füße? Ich habe einen Fall, da hat jemand einen Fehler benannt, der richtig war, aber die Frau, die den zu verantworten hat mit ihrem Team, stand selbst gerade bei einem nächsten Karrieresprung, der jetzt auf Eis gelegt wurde. Dani, dass jetzt das Betriebsklima Katastrophe ist, ist doch klar. Also es war gut gemeint, offene Fehlerkultur gut gemeint, aber Fehler benennt man nur in gedämpfter Tonlage unter vier Augen, nachdem man analysiert hat, wer die zu verantworten hat. Und mit denen spricht man unter vier Augen, sodass man ihnen die Korrekturchance gibt. So, aber was man nicht macht, man setzt sich nicht in eine Runde und quatscht da offen vor sich her. Und alle, die dort sitzen übrigens, die nicken und sagen, vielen Dank, Dani, dass du das gesagt hast, ne? Das tun die, aber im Hinterkopf denken die was ganz anderes. So, und das ist zum Beispiel so ein Fall. Ich habe einen anderen Fall von einer ITlerin, die für Security zuständig ist. Ne? Wenn ich die berate, ich weiß überhaupt nicht, wovon die spricht. Also ich verstehe es null. Ne? Aber was ich verstehe ist, dass die Ahnung hat. Und weil die Ahnung hat, ist ihre Firma safe. Und zur Belohnung wird ihr Etatgrad um 60% gekürzt. Mit der Begründung, es passiert ja nichts. Mhm. Und dann sagt sie, es passiert nichts, weil ich das alles vorbereite. Und ich müsste mehr kriegen, damit ich noch mehr gegen Angriffe aus... Also ich bin ja gerade mit meiner Hochschule wir sind ja gerade gehackt worden und erpresst worden um einen soliden sechsstelligen Betrag. Also wir haben nicht bezahlt, aber alles wurde zerstört. Das ist schon eine krasse Arbeitsbehinderung, oder? So, und das verhindert die und hat sie auch bisher geschafft. Und jetzt wird sie so massiv gekürzt. Okay, da sprechen wir dann darüber, über wie kommuniziert man? Also wie macht man sozusagen eine erfolgreiche Security bei gleichzeitig ständigem Hochhalten des Alarmzustandes in den Köpfen der Führungskräfte? Sodass die nicht sagen, ich verstehe nicht, was du tust, ich sehe nicht, was du machst, ich sehe keine Ergebnisse, denn es passiert ja nichts. Und deswegen zerhacke ich deinen Bereich. Also das sind jetzt mal so zwei Fälle.
Wann erkennt jemand, oder anders, wir nehmen eine klassische Meeting-Situation und es wird ja anfänglich, oder ich erinnere mich an meine Zeiten nochmal so als Geschäftspreisleiter, es werden ja subtile Sachen vielleicht erstmal platziert, ne? So Fehlerkultur, wir sagen noch nicht ganz klar, was ist. Jetzt geht es aber auch um Konkurrenzsituationen. Das heißt, man möchte auch vor dem Chef gut dastehen. Man kann auch gut vor dem Chef dastehen, in der andere schlechter dasteht. Und das Subtile wird noch nicht abgegrenzt, wird noch nicht ein Deckel drauf gemacht, wird noch nicht gegengehalten. Dann wird es offensichtlicher und das kann man ja so steigern. Wann würdest du sagen, wann ist der Moment für einen Coachie von dir, wo man sagt, okay, ich merke jetzt, es geht gegen mich. Und hier sollte ich eine Grenze setzen. Also das Wort Fehlerkultur, das ist für mich die größte Lüge. Ich habe es noch in meiner ganzen Zeit in irgendwelchen Sachen noch nie erlebt, dass es eine offene Fehlerkultur gibt. Wenn ich das Thema in irgendwelchen Workshops etc. platziere, dann ist ein Elefant im Raum, dann geht plötzlich ein Schweigen, dann wird überhaupt nichts mehr erzählt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das behaupte ich jetzt neben all diesen agilen Management-Tools, Transparenz, Offenheit, Sprints, wo man das alles machen kann, habe ich alles gelernt. Aber im Prinzip werden die Themen nicht mehr tangiert, weil das, was du sagst, das muss man dann anders machen. Und vor allem, wenn der Chef mit verhaftet wird, weil er es quasi nicht geklärt hat. Also für mich ist das eine große Lüge, offene Fehlerkultur. Gerne in die Kommentare reinschreiben, wer es erlebt, wo das positiv endet. Also das heißt, was würdest du sagen, wann gibt es merklich Angriffe, die ich stoppen sollte, weil sie meine eigene Karriere behindern?
Da gibt es einen Leitsatz und der lautet, auf Kleinigkeiten reagieren, damit Großes erst gar nicht passiert. Und was heißt reagieren? Und das wird für alle, die jetzt sozusagen nicht so gerne Konfliktgespräche führen, wird denen gut tun zu hören. Reagieren bedeutet in gedämpfter Tonlage darauf aufmerksam machen unter vier Augen, dass man das so nicht nochmal hören möchte. So, und das vielleicht auch ganz eindringlich ohne große Begründung. Dani, hör mal zu. Gestern im Meeting, du hast Andeutungen gemacht. Die kannst du mir unter vier Augen sagen. Mach das nie wieder. Das ist mir jetzt wichtig. Nie wieder so im Meeting, ohne dass du mich vorgewarnt hast. Wenn du mich vorwarnst und ich liefere nicht und du sprichst es dann an, dann hast du meinen Segen. Aber mich so zu überraschen und ich habe 5 Sekunden Zeit zu reagieren, mach das nie. Dani, das ist mir total wichtig. Mach das nie wieder. Nie wieder. Hast du das verstanden? Nie wieder. So, also das kannst du durch das das Wort nie wieder natürlich, also nicht was Neues sagen, immer nie wieder. Und kannst du dann da quasi rhetorisch, dramatisch steigern. Aber die meisten sind doch so perplex, wenn du zeitnah ist für mich in der Regel der nächste Tag, nachdem man sich schon abends beim Einschlafen geärgert hat, also hingeht und dann stehe ich bei dir im Büro und sage, wir müssen noch mal sprechen. Ich bin wirklich sauer auf dich. So, Ich rede mit niemandem darüber, nur mit dir jetzt hier, aber du musst das von mir wissen. So. Und das mache ich dann, und das ist ganz wichtig. Wir warten nicht, bis das explizit ausgesprochen wird. Wir reagieren, wenn wir denken, da könnte etwas in homöopathischer Dosis sein. Dann reagieren wir schon. Und wenn wir falsch liegen, weißt du, was ich dann mache? Dann komme ich nächsten Tag wieder zu dir und sage, Dani, ich weiß, du liebst Coca-Cola und ich habe dir so eine 2-Liter-Flasche jetzt hier mitgebracht. Die schenke ich dir. Ich muss ein bisschen Abbitte leisten. Sorry. Und dann entschuldige ich mich dafür, dass ich dich gestern angegriffen habe. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt hast du mich noch mehr lieb, als wenn ich dich gar nicht angegriffen hätte, weil ich sozusagen auch die Größe habe, mich bei dir mit einem kleinen Geschenk. Eine Cola kostet ja, ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich trinke das Zeug ja nicht. 3 Euro oder so. Also ist ja egal. Mit so einem kleinen Geschenk, so einer Geste von etwas, was du liebst, was du magst, zu dir komme. Also, was ich ganz viel einübe mit meinen Leuten. Also bei mir melden sich ja Leute, wenn die Kugeln fliegen. Also die Kugeln, ich will nicht so militärisch reden. Die kommen zu mir, wenn sie ein paar Sachen ausprobiert haben. Und sie rennen gegen die gläserne Decke, gegen die Betonwand. Oder sie sitzen schon in einer Fallgrube voller Schlamm und kommen nicht wieder raus. Oder Treibsand. So, dann melden die sich. Nach dem Training, also dann berate ich die und in der Regel finden wir ja Lösungen. Das ganze Buch, also ich bin überrascht, das muss ich jetzt nochmal sagen, über mein eigenes Buch, weil ich habe gar nicht gedacht, dass man so viele Fälle lösen kann. Ne? Also da ist ja immer so eine kurze Konfliktbeschreibung, dann eine kurze Analyse und dann kurz eine Lösung. Das sind ja Short, Sharp Shocks sozusagen. Also da wird ja nicht 10 Seiten von Analyse und um wie geht's dann, sondern es ist alles kurz, aber nachvollziehbar gemacht. Und mein Problem ist ein bisschen, dann berate ich die und dann lösen wir das. So lange, bis es okay ist. Das geht relativ schnell. Ich bin ja ein pragmatischer Berater. Also wir lösen das Problem, aber deine Persönlichkeit soll so bleiben, wie sie ist. Ne? Ich fummel nicht an Personality rum. Okay. Und dann kommt ja der Hinweis, wenn sowas wieder passiert, reagiere dann in dem Moment, wo du glaubst, es könnte passieren. Und das tun die dann. Und dann rufen die bei mir an und sagen, habe ich gemacht, hat geklappt. Ich sage, ja, und machen wir jetzt eine Beratung? Nee, brauche ich nicht. So, was ja auch okay ist, ich habe ja genug Geld. Also die Verschisse. So, also wenn du den ganzen Troublemaker-Kram kannst du dir sparen, wenn du früh genug reagierst. Ja. Und lieber 5-mal zu früh als 1-mal zu spät.
Ja, also würde ich gerne noch ergänzen. Also Punkt 1 würde ich mal ganz kurz auch die Situation für die Zuhörerinnen beschreiben. Denn Jens ist auch bedrohlich nah an die Kamera gekommen. Und ich habe ihn jetzt zwar große Monitore hier, ich habe ihn aber auf dem kleinen, aber er ist sehr nah rangekommen. Und ich habe ihn sehr dicht an meinem Ohr durch die Kopfhörer. Und ich muss zugeben, also meine Atmung wurde kurzatmiger, und mein Puls hat sich erhöht, das heißt, es gab auch eine Adrenalinerschüttung. Ich habe mich schon ein bisschen bedroht gefühlt. Das hat also durchaus funktioniert.
Und wobei, was darf ich noch ergänzen, Dani? Darauf habe ich jetzt bei dir verzichtet, weil wir in einem Podcast sind. In einem Echtgespräch, wo ich oder die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zu jemandem hingehen unter 4 Augen sagen, mach das nie wieder, sowas kann ich überhaupt nicht ab und das macht viel böses Blut und wird uns viel Spannung bringen. Ne? So. Ja. Also und dann nie wieder von mir ist. Okay. Aber abschließend würde ich so sagen, Danny, ich war jetzt bei dir. Ich habe dir das jetzt gesagt. War jetzt auch nicht nett, was ich dir gesagt habe. Aber ich habe es dir unter 4 Augen gesagt. Ich werde da mit niemandem drüber reden. Ich mache da keine Mail zu. Ich erzähle das nicht beim Mittagessen und auch nicht nach einem Glas Wein. Und ich komme zu dir, weil ich dich wertschätze. Weil du aus meiner Sicht wirklich normalerweise wirklich ein feiner Kollege bist. Ich mag dich, aus welchen Gründen auch immer. So, und ich wollte dir das jetzt aber auch nur mitgeben. Und mir ist unsere Beziehung wichtig und deswegen spreche ich das hier so klar an. Also man nennt das Lobkultur Lob, Kritik, Lob. Also auf das Einstiegslob habe ich jetzt da verzichtet, habe es kritisiert, aber dann nochmal meine Wertschätzung dir gegenüber gesagt, als einem Menschen, der es mir wert ist, dass ich diesen Gesprächsaufwand betreibe und zu dir komme, ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, weil du mir wichtig bist.
Ja, fallen mir noch 2 Sachen ein. Punkt 1, kennt man so ein bisschen. Ich kann ja heute das gewaltbreite Vokabular einführen, wenn du darauf verzichten magst. Punkt 1 ist der Warnschuss, den ich noch aus dem Militärischen kenne, ne? Ankündigung von Gewalt. Also was du sagst, einfach, okay, vorne halt, bis hier ja nicht weiter. Also einfach mal ein klares Signal senden. Grenzen setzen, finde ich ganz schön. Ne? Und beim Kampfsport wäre so der Schockschlag. Ne? Das heißt, bevor ich in den Kampf ging, mal kurz den Schlag auf den Solarplexus, dass ganz klar ist, okay, vorne halt, hier geht's nicht weiter. Also die klare Grenze setzen ist eskaliert, denn jetzt mal auf Zeichen guter Führung gesetzt, jetzt gehen wir wieder in den gewaltfreien Bereich, keine Angst, liebe ZuhörerInnen. Aber was viele Führungskräfte falsch machen, ist genau diese Grenze am Anfang nicht zu setzen. Und dann schleichen sich Sachen ein. Ne? Jemand kommt mal 2 Minuten zu spät, dann 3 Minuten, dann sind es 5 Minuten. Und dann hat man so ein bisschen seine eigene Inkonsistenz. Man sagt, ich habe es ja immer durchgehen lassen, dann muss ich ja durchgehen lassen. Aber nee, also, man muss halt frühzeitig reagieren.
Hm? Ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn jemand aus dem militärischen Bereich ein militärisches Vokabular macht. Nur ich selbst sozusagen, wir kommen eigentlich ein bisschen aus der anderen Ecke. Das ist jetzt ein anderes Thema, brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Also ich kann auch die Lyrik von Gottfried Benn, der ist natürlich schrecklich, oder Rilke rezitieren, wenn du möchtest. Also ich bin ja auch ein bisschen ein Feingeist. Nur in meinen ersten 7 Berufsjahren, so zwischen, ich habe erst mit 27 angefangen zu arbeiten, mit 27 bis, plus 7 eben, ne? Also haben sie zu mir gesagt, du bist ein nice guy, das habe ich noch falsch übersetzt, als attraktiver Typ, ne? So typisch für Narzissten. Aber es heißt eigentlich, du bist ein Schleim, mit dir kann man alles machen, du kannst nicht nein sagen. Und die haben mich mit Arbeit zugekippt und mir immer gesagt, du bist die Säule des Unternehmens hier, du bist die Säule dieses Gefängnisses, ohne dich läuft hier nichts. Und ich habe mich bis zur Herzrhythmusstörung wirklich, dafür habe ich nur 7 Jahre gebraucht, mich wirklich halbtot gearbeitet. Und dann habe ich erst begriffen, dass Delegieren, früh Grenzen setzen, Nein sagen, zu gucken, was ist meine eigene Leistungsfähigkeit, die ist ja nicht schlecht, aber bei den Zuhörern und Zuhörern ist die Leistungsfähigkeit auch gut. Aber es gibt immer einen Punkt drüber. Und da die Grenze zu setzen. Denn, by the way, ich habe noch eine Ehe und ich möchte nicht geschieden werden, weil ich meine Frau liebe und weil sie auch übrigens die Hälfte meines Vermögens mitnehmen würde. Das würde mich arm machen. Also es gibt, Liebe steht drüber, aber das andere vielleicht auch mal mitdenken. Ich habe Kinder, um die ich mich kümmern möchte und auch muss. Also ich muss Grenzen setzen. Und diese Kinder achten nicht auf meine Termine, die werden auch mal nachts krank. Ja, so dass ich mit Schlafstörungen morgens zur Arbeit gehe und mich fühle wie ein Schluck Wasser. Also für all diese Rahmenbedingungen muss ich Grenzen setzen und auch Nein sagen. Und was mir aufgefallen ist, Dani, früher, ne, heute sage ich ja Nein. Die Typen, die kleinen Arschlöcher, die an mich delegiert haben, weil sie es nicht können oder das kannst du doch so schnell und kannst du mir helfen. Ich saß da um 18 Uhr freitags und schrieb noch an so einer Stellungnahme fürs Gericht und dann sah ich durch mein Gefängnisfenster nach draußen auf dem Parkplatz, da waren auch vor meinem Fenster waren auch Gitter, ne, damit die Leute nicht weglaufen, wenn sie zu mir kommen, so Gitter. Und dann sah ich die Fuhren, aber die fuhren nicht um 18 Uhr, ich sah die schon um 17 Uhr. Hab gedacht, das ist ja toll. Ne? Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, du haust ja schon ab. Da haben die gesagt, du, ich habe so einen wichtigen Termin. Ja, zum Grillen sind die gegangen. Also die haben mich komplett verarscht. Du machst das Nein sagen, Grenzen setzen auch mal, ich nenne das ja Pepperoni scharf sein, zu 20%, ist extrem gut gegen Burnout, ist extrem gut für deine eigene Psychohygiene, ist extrem gut für das Gefühl, nein, mich verarschen die nicht. Wenn jetzt aber jemand in Not ist, also die Partnerin ist schwer krank, ich habe einen Kollegen, die haben eine Krebsgeschichte in der Familie. Dani, ich habe jetzt so viel Zeit auch durch mein vieles Delegieren, dass ich dem, der wirklich in der Krise ist, doch Sachen abnehmen kann. Da bin ich total nett. Aber wenn du mich verarschst, dann kriegst du diese 20% die volle Breitseite und abends feiere ich das noch.
Ja, ja.
Bin ich jetzt ein schlechter Charakter?
Nee, ich finde es ja auch genau wichtig. Also weil du wolltest ja vorhin auf meine Geschlechtereinteilung nicht reingehen. Ich gehe aber nochmal
trotzdem. Ich würde das ja tun, wenn ich jetzt die
Empirie
hättest. Also doch, pass mal, eine Sache kommt dann, weil du es jetzt hörst. Ich berate eine Frau, die ist in einem großen deutschen Konzern und ist jetzt dabei, also sie ist dabei, in die Stufe zu kommen, in die du kommst, bevor du in den Vorstand kommst. Ne? Wer in diese Vorstufe kommt, kommt in den Vorstand. Der Vorstand braucht Frauen und sie ist die. Okay?
Got it.
Viele waren auf diese Sprungbrettstelle jetzt scharf, oder? Und seitdem klar ist, dass sie da gefördert ist, es hilft ihr keiner mehr aus dem Mantel, es macht ihr keiner mehr die Tür auf, es ist doch keiner mehr freundlich zu ihr. Also das geht so schon in Bossing, Mobbing, also in so eine richtig abgebrühte Geschichte. Ne? Und die ist komplett verzweifelt und sagt, also wenn das der Preis ist für die Karriere, lasse ich's. So. Und habe ich gesagt, nein, du lässt das nicht. Dann haben wir eine Analyse gemacht, wer dahinter steckt. Das war leicht zu analysieren. Das sind ja die Typen, waren drei, die den Job auch haben wollen. Die haben sich auch offiziell beworben. Dann haben wir geguckt, wer zu deren Umfeld gehört. Zwei von denen übrigens haben diese Schüsse auf sie ständig abgegeben. Also das hatten die an ihre Gangmitglieder delegiert. Okay. So. Und dann habe ich gesagt, schau mal, dein Vorstand und der und euer ganzer Vorstand, aber auch euer CEO, will, dass du es wirst. Und diese drei und diese zwei anderen schießen im Moment dem Vorstand ins Knie in seiner Entscheidung. Sie hintergehen die. Und deswegen führ bitte mit dem ein Gespräch. Sag, dass die illoyal sind, dass er hintergangen wird, dass die seine Entscheidung torpedieren, indem sie sie abschießen sollen. Und wenn das okay ist, also sozusagen es darum geht, wer hat hier harte Nerven, dann akzeptiere sie das, aber wenn das nicht okay ist, könnte er ja aktiv werden. So, die drei haben noch in der Woche einen Einlauf gekriegt ihres Lebens. Stark. Und mit der Auflage, zu ihr loyal zu sein. Denn wer nicht zu ihr loyal ist, sei auch zu ihm nicht loyal. Und wer zu ihm nicht loyal ist, würde hier sowieso keine Karriere machen, außer die Werkung des, die Leitung des Werks in Kasachstan. Noch Fragen? So. Das Ganze hat weniger als 3 Tage gedauert. Sprich mit den richtigen Leuten. Und das ist so etwas, was sagen wir mal, das ist etwas auf der Ebene, wo Frauen, weil es da nicht so viele gibt, dann noch, finde ich, abgebrühter angeschossen werden. Männer aber auch.
Ja, okay, ich gehe nicht mehr drauf ein. Ich sag's nur, weil ich es aus bestimmten Coaching-Situationen kenne, wenn man so diese inneren Treiber nimmt und bei Frauen ja in der gesellschaftlichen Konditionierung manchmal dieses sei brav, sei artig, benimm dich, während Männer ruhig eher wild sein dürfen und das darf man in bestimmten Situationen dann einfach so ein bisschen bewusster verlernen und dann darf die 20% Aggression halt.
Also da hast du werden. Recht, den Frauen wird gerne gesagt, sozusagen als Argument, um sie zu zähmen.
Genau.
Also wenn du jetzt hier dich so durchsetzt, dann bist du eine hysterische Frau, ne? Also oder hormongesteuert oder also die Geschmacklosigkeiten sind ja unendlich. Also das stimmt, es wird dann dein Handeln, dein normales Führungshandeln als Frau negativ gutiert. Aber was hast du dann als Frau zu tun? Du musst dich nicht ändern. Du nimmst deinen Notizblock oder deinen Timer und schreibst den Namen auf von diesem Idioten, der dieses Spiel mit dir machen will. Und dann gehst du nicht selber zu dem am nächsten Tag, sondern du schickst eine deiner Buddies, männlichen Buddies, und der sagt dem, das ist keine gute Idee, wenn du so sie bewerten solltest, wenn du hier weiter happy sein willst. Also wir sind dann tatsächlich in einem Machtspiel. Wir sind dann nicht in einem, wie soll ich sagen, ach, da kann man auch drüber hinweggehen. Das sehe ich nicht so.
Wir machen mal unüblicherweise kurz den Schwenk von der Praxis in die Theorie. Oft macht man es ja eigentlich umgekehrt. Aber ich möchte mal ganz kurz nochmal was Wissenschaftliches reinbringen, was du auch in deinem Buch hast, nämlich die Grundformen der Aggression. Und du nennst, es gibt 4 Grundformen, die du darstellst. Die explizite destruktive Aggression, die explizit negative Aggression, die implizit destruktive Aggression und die implizit negative Aggression. Kannst du uns ein bisschen erläutern, was sich dahinter verbirgt?
Ich muss, du zitierst ja gerade aus Band 1, ne?
Ja.
Und wir reden ja jetzt über Band 2. Und ich habe in Band 1, da muss ich wirklich sagen, da bin ich selbst beeindruckt von, so eine anspruchsvolle Passage geschrieben. Also das hättest du mir vorher sagen müssen. Ich habe das nicht im Kopf. Aber pass mal, was ich im Kopf habe, ist, es gibt so mehrere, es gibt die positive Aggression, da setzt du dich durch, um Gutes zu tun, ne? Mhm. Und auch mit so mit angemessenen Mitteln, die alle im gesetzlichen Rahmen sind und auch den Compliance-Regeln entsprechen, okay? Deswegen positiv. Diese Aggressionsform, die du gerade aufgezählt hast, dazu zählt ja Auftragsmord oder Betrug oder also unterschiedliche Formen von Verbrechen und Straftaten, die aufgeführt werden. Also zum Beispiel die destruktiv-aggressive Verhaltensweise, die fällt mir gerade ein. Da nehme ich wirklich geplant und billigend dein Leid in Kauf, ne? Indem ich dich zum Beispiel zusammenschlagen lasse.
Ja, ich will jetzt aber lieb sein und sage, wir gehen mal auf Seite 25 deines zweiten Bandes. So, ja, so ich geb dir als Autoren Hilfestellung. Ja, also komm, du hast ein Pepperoni-scharfes Dutzend, nämlich Leitgedanken.
Ja, absolut.
Und vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen, ja, was so dazugehört für dich, was sind so Leitgedanken?
Also übrigens, Dani, nochmal so zum Hinweis, ich kriege ja manchmal Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann, ne? Von Studierenden oder auch in Interviews. In Interviews ist das doof, ne? Macht ja keinen guten Eindruck. Aber wenn ich jetzt in einer Beratung bin oder in einem Management-Seminar oder an der Uni, dann sage ich, ich bin mir bei der Antwort nicht sicher. Ich würde das gerne nachlesen. Und ich schicke Ihnen heute Abend dazu eine Mail oder erkläre Ihnen das nächste Woche in der Vorlesung.
Ja.
Also ich finde es nicht schlimm, wenn man bestimmte Dinge nicht weiß auf Anhieb.
Ja.
Gut, also das nochmal, um das klarzustellen, nicht, dass du jetzt denkst, dass mir das irgendwie, mich das kratzt, dass ich eine Antwort nicht konnte, ne?
Nö, das habe ich, da hab ich nicht das Gefühl.
Das ist auch übrigens typisch für so Pepperoni-Typen. Ja, es gibt bestimmte Leitgedanken, da drin. Also die Leitgedanken zielen ja alle ab auf die Idee, wann bist du durchsetzungsstark? Also welche Voraussetzungen brauchst du dazu? Nicht in einem übertriebenen, abgebrühten Maße, sondern wenn du einfach mal ab und zu in deinem Berufsleben dich durchsetzen musst. Das meiste läuft doch sowieso höflich in gedämpfter Tonlage nach einer ordentlichen Absprache, oder? Das ist doch bei dir im Leben so und bei mir auch so und bei den meisten, die uns zuhören, doch auch. Aber eben, sagen wir mal, zu 80% und 20% oder 10% laufen schwieriger. Also einmal ist extrem wichtig, dass du Einsteckerqualität hast. Denn Konflikte führen immer dazu, dass du kritisiert wirst. Erfolg, wenn du aus Versehen ein Projekt durchsetzt, erfolgreich, führt immer dazu, dass du kritisiert wirst. Wenn du eine Innovation umsetzt, die andere nicht geschafft haben, führt dazu, dass du kritisiert wirst. Warum? Weil du mit deinem Erfolg den anderen quasi ihre eigene Unfähigkeit signalisierst. Das willst du gar nicht. Aber wenn ich jetzt in eine Firma gehe, so als Berater, und die haben ein Problem und ich löse das innerhalb von 2 Wochen, an dem die 9 Monate rumgedoktert haben, dann ist doch keiner mit mir glücklich, sondern alle sagen, so ein Arsch, so ein Besserwisser, so ein, ne, und dann ist er auch noch gut gelaunt und kann sich von diesem Honorar auch noch, weiß ich was, kaufen. Also, so, also du brauchst Einsteckerqualität, auch weil du kritisiert wirst. Wenn ich einen Weg vorschlage, folgen meinem Weg einige Leute, aber viele finden den auch Schrott, was ich überhaupt nicht verstehe, weil alles, was ich mache, komplett durchdacht ist und schlau, ne? So, aber ich bin richtig kritisiert dafür. Ach so, zum Beispiel bei diesem Band 2, über den wir gerade sprechen, das ist ein völlig neues Buch, ne? Das ist nicht wie Band 1. Das ist, da, weil es ja um diese ganzen über 100 Fälle und Konfliktsituationen geht, die vielen Leuten passieren und wo die Lösung auch beschrieben werden. Und da kommt zum Beispiel ein Kollege zu mir und sagt, du, ich habe gelesen, dass du bei den Neuerscheinungen auf Platz 1 bist, ne, von Wirtschaftsliteratur. War ich jetzt gerade, ich bin schon wieder abgefallen, aber steigt dann auch wieder. Platz 1 bist, ist ja eigentlich verblüffend für so ein Aufklatsch von so einem alten Scheiß, den du schon, so, da habe ich gesagt, bist du bescheuert, das ist völlig neu. Dann sagt er, jetzt hör doch auf. Das ist doch alles, das hast du doch alles schon mal, das ist so eine Sekundärverwertung. Das ist es nicht, aber ich kriege ihn auch nicht davon ab. Warum nicht, Dani? Weil er das Buch ja nicht liest, ist ja eine Sekundärverwertung. So, und darüber könnte ich mich jetzt ärgern, ne? Tue ich aber nicht, sondern ich schicke ihm jetzt ab und zu eine Mail über meinen Bestseller an. Einfach, um ihn ein bisschen zu ärgern. Ich brauche das für meinen eigenen Ausgleich. Also Einsteigerqualität. Dann gibt es so eine Idee, dass es nur Sinn macht, sich durchzusetzen, wenn man eine 51-prozentige Gewinnchance hat. Also viele kämpfen ja gegen Windmühlen, nur 5%, ich versuche das durchzusetzen, also das ist Energieverschwendung. Wenn ich ein 5%-Thema habe, das wichtig ist für mich, dann tue ich das in die Schublade und hole das im Herbst wieder raus. Und wenn ich dann 10% habe, hole ich es im Frühjahr wieder raus. Also mir ist das egal, ob ich das jetzt umsetze oder 2030. Aber ich verfolge das Ding mit langem Atem. Aber ich warte, bis ich eine mindestens 51-prozentige Gewinnchance habe. Nur dann macht es Sinn, in so einen Konflikt zu gehen. Mhm. Es ist wichtig, dass ich bereit bin, Entscheidungen zu treffen, die unbeliebt sind, aber die ich voll lieb und warmherzig erkläre und mit Engels Geduld. Also je unbeliebter eine Entscheidung ist, die richtig ist, ich setze sie trotzdem um. Mich interessiert nicht der Beliebtheitspreis, aber ich versuche das voll mit lieben Worten zu machen. You have to tell horrible things beautiful. Das ist ein wichtiger Satz. Mhm. Ne? So. Es ist wichtig, dass du in der Lage bist, cool zu bleiben in Drucksituationen. Und cool bleiben bedeutet eigentlich nur, in Drucksituationen nicken, sagen, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ich denke dann auch immer, so ein Idiot. So, ich bin da nicht begeistert drüber, aber äußerlich sitze ich da, so wie dir jetzt gegenüber. Ich nicke, ich sage, Dani, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich schreibe dir sogar meinen Timer. Ich schreibe dann aber rein, Dani, das Arschloch. Und das mich hier öffentlich kritisiert, ohne Vorwarnung, denn das ist es ja. Aber ich bleibe äußerlich cool und sage, das ist so anspruchsvoll, dass du mir hier gerade auch kritisch vorgetragen hast. Darauf will ich seriös antworten. Gib mir einen Augenblick Zeit. Morgen kriegst du dazu eine Mail. Morgen stehe ich dann übrigens bei dir im Büro und dann reden wir nochmal, ne?
Jens, ganz, ganz wichtig. Ich habe vorhin gesagt, man muss Warnschütze setzen und Grenzen setzen. Ich würde das jetzt gerne mal tun, denn am Anfang des Podcasts hast du es noch richtig gemacht. Du hast mich Danny genannt. Jetzt seit der zweiten Hälfte des Podcasts nennst du immer Danny. Das ist doch nicht richtig. Also bitte einfach. Ja,
warum
also,
sage ich denn Danny jetzt zu dir?
Das weiß ich nicht. Du hast mitten im Podcast gewechselt und ich möchte beispielhaft sagen, das ist so, möchte ich so nicht. Ich mache das jetzt. Es geht nicht anders, wenn man das jetzt Cora Publikum in diesem Podcast vor allem. Aber ich muss ja auch Vorbildfunktion haben.
Absolut. Also das, zum Beispiel Dinge, die einen stören. Der Name wird falsch ausgesprochen. Keine Ahnung, wieso ich jetzt auf Danny, der Name wurde falsch ausgesprochen. Das ist wichtig, dass das kommuniziert wird. Weil ja, auch in unserem Gespräch jetzt hier, wenn wir das mal exemplarisch nehmen, für eigentlich, wir haben kein Konfliktgespräch, ne? Aber durch meine falsche Pronunciation bringe ich etwas rein, wo du denkst, alter Schwede, jetzt kann er ja mal langsam mal da aufhören, jetzt nervt's, ne? So. Das heißt, du hörst doch gar nicht mehr auf das, was ich sage, sondern du hörst nur noch auf die, das Thema beschäftigt dich auf der zweiten Linie im Kopf. Und das ist störend. Deswegen ist das extrem wichtig, dass man das sagt. Zum Beispiel auch, Danny, komm mir nicht zu nahe. Oder wenn du eine Kollegin bist oder du hast einen Kollegen, der gerne sehr nahe Nähe und Distanz überschreitet, dass man dem sagt, ich finde das hochinteressant, was du sagst, aber das ist mir zu nah. Und alle, die übrigens auf mich, also ich kann das auch nicht ab, hören, dann beuge ich mich vor und sage ganz leise, du riechst schlecht. Und dann sind die sowieso 2 Meter weg, ne? Und kommen nur noch in Zukunft in so einer Parfümwolke zu mir. Also das sage ich auch, wenn sie gut riechen. Ich sage das einfach, damit sie weggehen, ne? Und dann sagen die auch zu mir, oh Gott, Jens, sorry, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja, das ist so. Also Dinge, die dich stören oder die Zuhörerinnen und Zuhörer stören, die musst du thematisieren. Dazu zählt auch zu spät kommen, da hast du völlig recht. Also jede meiner Vorlesungen eröffne ich und weise darauf hin, wenn ich jetzt eine neue Vorlesung neu beginne, ich erwarte, dass sie pünktlich kommen. Ich tue es ja auch. Und jeder, der unpünktlich kommt, wird von mir hier beschimpft. Also ich beschimpfe sie nicht. Ich mache einfach ein Feedback. Entschuldigung, wo kommst du denn jetzt her? Wird das jetzt eine Dauerangewohnheit? Und noch meine wichtigste Frage, sehen wir uns nicht auch noch in der Prüfung? So, also all diese 3 Punkte, wenn die jetzt einen Monat bei mir studiert haben, wissen die sofort, dass ich sie veräpple und ich würde das nie ernst nehmen. Aber sie sind alle pünktlich. Ich würde das nie machen, jemanden schlechter bewerten, weil er unpünktlich kommt. Also, aber sie sind jetzt alle pünktlich. Also, das ist übrigens auch ein wichtiger Leitgedanke, sozusagen in der Interaktion, wenn du dich erfolgreich durchsetzen willst. Und ich würde das auch bitten, alle Zuhörer und Zuhörer vielleicht mal aufzuschreiben. Benennt doch mal die 5 Punkte, die euch extrem wichtig sind in der Kommunikation mit anderen. Was sind die 5 Punkte? Bei mir ist zum Beispiel Pünktlichkeit. Dann ist bei mir, schreibt keine Mail mehr mit einem Problem, die länger als 5 Zeilen ist. Ab der 6. Zeile lösche ich das und schreibe dir zurück, ich weiß gar nicht, wie das Ende aussieht. Schreib mir nochmal. So, warum tue ich das? Also das, meine 5 Punkte, die ich habe, habe ich mit allen Menschen, mit denen ich regelmäßig arbeite, kommuniziert. Ich habe denen das verraten. Kritisiere mich nie öffentlich, aber du kannst mich zusammenstampfen unter 4 Augen. Also jetzt Danny ist natürlich was anderes. Habe ich allen erklärt. Warum mache ich das mit den 5 Zeilen? Weil mir üblicherweise alle Leute einen langen Text schreiben mit einer Anlage, um das zu belegen. Ich bin ja der Prof, ne? Und wenn ich das alles lesen würde, dann bin ich am Tag nur am Mail lesen. Ich wüsste gar nicht, worum das geht. So. Selbst mein Chef übrigens, wenn der mir jetzt ein 10-Seiten-Skript schickt, ne, ist in dem 10-Seiten-Skript gelb angemarkert, wenn du so willst, ne? Egal ob digital, die für mich wichtigen Passagen. Da habe ich immer drum gebeten, weil ich sage, ich schaffe das alles gar nicht mit meinem ganzen Drumherum. Und ob das für ihn okay sei. Und zu meiner Überraschung hat er gesagt, mache ich für dich. Das ist doch ein Hammer, oder?
Ja,
den Typen liege ich zu Füßen. Und also du lenke deine eigene Community so, dass du happy mit ihr bist. Und übrigens, ich würde dich jetzt auch fragen, Danny, im Nachgespräch dann, wie möchtest du, worauf ich bei dir achte? Und das würde ich mir auch aufschreiben. Danny zum Beispiel schreibe ich mir jetzt auf, werde ich mir auch so merken können. Ne? Und dann kommen vielleicht noch andere Punkte dazu. Und dann beachtest du meine 5 Punkte, ich beachte deine 5 Punkte. Und das ist wirklich eine so schöne Form der Wertschätzung. Ein Punkt ist übrigens auch, sollte mir jemand Ferrero Rocher schenken, leide ich nicht. So, okay. Ach so, ein bisschen gute Laune finde ich auch eher gut, gerade bei schlechten Themen.
Okay. Habe ich notiert, Ferrero Rocher und gute Laune mitbringen.
Ja, Ferrero Rocher, was meinst du? Also, das ist so. Na, dann verstoßen wir nachher gegen die Compliance-Richtlinie.
Jens, wir haben uns schön verquatscht. Wir sind jetzt bei 55 Minuten schon. Wenn wir jetzt unser Hauptgespräch, es kommt ja noch so ein persönlicherer Teil, mal zusammenfassen würden. Das heißt, heute in dem Podcast, auch wenn du nicht so stark referieren oder referenzieren möchtest auf dein erstes Buch, und auch wenn du sagst, das ist kein Aufguss des Neuen, weil das andere ist ein komplettes Neues, es hat ja eine sehr durchdachte und sehr schöne Marketingstrategie schon vom Wording her und auch vom Layout. Deswegen würde ich das zweite Buch, ja, also guckt es euch gerne an. Ich habe ja selbst, als ich das Buch mal vorgestellt habe, gleich eine Peperoni im Mund genommen, weil ich da fast ein bisschen neidisch bin über diese sehr gute Positionierung und auch über das Layout, was oft bei Büchern nicht schön ist. Aber wenn wir jetzt zusammenfassen würden, was würdest du denn sagen in der Zusammenfassung, wie kann ich denn positive Aggressionen im Alltag gewinnbringend einsetzen?
Ja. Also ich muss erst mal erkennen, was ich wissen, ich muss mein Ziel kennen. Fangen wir mal so an. Wenn ich kein Ziel habe, ich bin sozusagen offen, brauche ich mich nicht durchsetzen. Wenn ich ein Ziel habe, würde ich immer empfehlen, es pragmatisch zu überlegen, wie erreiche ich dieses Ziel. Und dabei ist immer eine Erkenntnis überraschend. Ich brauche zur Zielerreichung auch Leute, die ich nicht mag. Die ich nie privat einladen würde. Aber wie kommuniziere ich mit denen, auch die ich nicht mag, damit sie mein Projekt mit supporten? Und dann muss ich über mein Netzwerk immer kommunizieren, dass ich das vorhab und dass ich mir Unterstützung wünsche. Also vor der Durchsetzungsstärke steht immer der Aufbau eines Supporter-Netzwerkes, das ich mir aufbauen muss in Zeiten, wo ich es überhaupt nicht brauche. Also alle die von euch, die jetzt hier zuhören, die jetzt sozusagen etwas umsetzen oder durchsetzen wollen, ein Projekt, keine Ahnung, eine Erfindung, und fangen dann an, sich Verbündete zu suchen, haben es sehr, sehr schwer. Sondern man sucht sich Verbündete in Zeiten, wo man sie nicht braucht, um sie dann zu aktivieren in Zeiten, wo man sie braucht. Und ich habe so ein schönes Zitat von einem Typen, den ich mal beraten habe und wo ich gefragt habe, hat dich denn diese Strategie beeinflusst? Und er sagte dann, ja, ich war zu 80% Teddy, habe jetzt 20% Grizzly und bin zu 100% zum Fuchs geworden. Ne? Ich habe das ihn dann aus Spaß so Raubtier mit Herz genannt, wobei das ist ein ganz, ganz feinsinniger Mann ist, der nie Ellenbogen einsetzen würde oder lügt oder so. Das ist einfach ein guter Typ. Aber der auch gesagt hat, diese 80%, also wirklich hauptsächlich nur nett, ist schwierig. Also es muss noch was dann dazu kommen. Und dieses Mindset, wenn das erstmal vorhanden ist, dass man sagt, ich will ein guter Mensch bleiben, eine gute Demokratin bleiben, eine faire Kollegin bleiben, eine Chefin bleiben, die fordert und fördert und fair mit Menschen umgeht. Aber ich habe auch, und das müssen auch alle wissen, diese anderen 20%, ich kann auch abgewichst, wenn ihr mich hier komplett übervorteilen wollt. Aber ich warne euch auch vorher vor. Also das ist ja immer dieses Gespräch unter vier Augen in gedämpfter Tonlage, wo dann gesagt wird, ich glaube, mit uns beiden geht das in die falsche Richtung. Und nach der Vorwarnung kommt dann eben die große Fliegenklatsche, wenn es dann so weitergeht. Also das ist sozusagen die Grundangelegenheit. Also man muss kein schlechter Mensch werden. Man soll ein guter bleiben, aber man soll auch tough sein können. So. Was übrigens viele von uns in der Erziehung unserer Kinder machen. Wir lieben unsere Kinder, wir sind ganz nett. Aber Danny, du hast ja auch Kinder. Dann setzen wir da auch mal Grenzen, ne? Wenn Gefahren drohen. Oder auch wir sagen, nein, du bist 11, ich finde, auf die Party gehst du noch nicht. Das ist jetzt zu früh. Das kannst du in 2 Jahren machen. Okay? Also, und dann haben wir auch ein Streitgespräch oder ich setze auch eine Grenze. Es reicht, wenn du weniger als 16 Stunden daddelst auf deinem Handy. Ne? So, also. Das gibt im privaten Leben ganz viele Sachen und im beruflichen müssen wir das eben gezielt einsetzen. Aber auch den Mut dazu haben und die Lust dazu haben oder wir werden übervorteilt.
Mhm. Wenn du jetzt noch einen Call to Action platzieren kannst, zu deinem neuen Buch, was ein ganz anderes Buch ist als das erste Buch, wem würdest du es empfehlen und warum würdest du es empfehlen?
Ja, ich empfehle allen, die beruflich ambitioniert sind, die mehr wollen und deswegen natürlich auch irgendwann mal an Grenzen stoßen oder anecken werden. Ich empfehle es jungen Leuten, damit sie gar nicht erst in diese Fettnäpfchen treten. Und ich empfehle es denen, die in die Fettnäpfchen schon getreten sind, damit sie einmal sehen, ich bin da nicht allein, das passiert auch anderen. Und dieses Buch wimmelt ja von Lösungen. Also, wie gesagt, eine kurze Fallbeschreibung. Es sind alles echt Fälle aus den letzten 3 Jahren, wenn ich das noch war. Da ist nichts von früher oder so. Das ist alles brandaktuell. Alle übrigens Leute, die ich da genommen habe, erkennen sich auch in dem Buch. Und ich habe die anonymisiert, ne? Also es ist dann nicht eine Frau in einer Klinik in Zürich, sondern es ist eine Frau in einer Kanzlei in Erfurt. So, weißt du? Das wird alles anonymisiert, aber die Struktur der Fälle ist ja die gleiche. Also die Situation und ich schwöre dir, wenn du das liest, du wirst so viele Konfliktsituationen denken, wo du sagst, wenn du ein bisschen schon länger im Beruf bist, boah, das habe ich auch erlebt. Dann wird die Analyse gemacht, die ist für viele überraschend. Also wie man diese Dinge auch analysieren und angehen kann. Also mit so einem bestimmten Blick. Ich habe ja einen Blick darauf, sagen wir mal einen Pepperoni-scharfen Blick darauf, wie man dir gerade schaden will, also die Analyse. Und dann aber vor allem auch die Lösung. Ne? Und die Lösungen sind häufig, du musst nicht deine Personality ändern. Du musst an Stellschrauben drehen und dich das auch trauen. Und die werden alle explizit benannt. Also in dem Buch sind nur die Fälle, die geklappt haben. Aber ohne allzu sehr anzugeben, Fälle, wo ich von vornherein weiß, ich habe keine Idee, die nehme ich nicht an. Weil sonst die Leute ja ihr Geld verbrennen. Also ich verdiene zwar Geld und dann nach 3 Sitzungen, dann, ich weiß nicht, wie viel Geld ich dann bekomme, dann mitzuteilen, du, ich glaube, das wird nichts. Sondern ich sage gleich, ich habe null Ideen, such dir einen anderen. Und dann empfehle ich übrigens auch Kolleginnen und Kollegen.
Cool. So. Damit hätten wir den Hauptteil abgeschlossen, Jens. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen. Wir fangen seicht an. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Voraussetzung ist Qualität. Ohne, also Fachwissen, Qualität, so. Dann langer Atem. Dann, es ist gut, wenn man Menschen mag, wenn man Teams mag, wenn man ihnen vertraut. Ich vertraue allen, bis sie mir das Gegenteil beweisen. Und nicht umgekehrt. So. Indem man selbst auch einen Vorbildcharakter hat. Ich bin immer sehr bemüht um einen fairen Umgang. Und es ist auch wichtig, dass man eine klare Ansage macht, was man erwartet. Und wenn das jemand nicht erfüllt, trenne ich nicht.
Gut. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Also ich finde, mit die schwierigste Sache war meine Doktorarbeit. Die wollte ich mehrfach abbrechen, weil sie mich selber überfordert hat. Und das, hör mal, das ist ja doch so witzig jetzt, was du vorhin mich gefragt hast, ne? Mit den Aggressionstypen. Das war ja, da habe ich ja die Grundlagen gelegt in meiner Doktorarbeit. Vermutlich wurde ich jetzt gerade schon wieder Angst getriggert. So, also da bin ich ziemlich stolz drauf. Und du hast gefragt, was ich beruflich geleistet habe, ne?
Ja.
Ja. Also ich hätte sonst gesagt, privat ist, dass ich habe immer noch meine erste Frau seit, ich weiß gar nicht, muss man sagen, über 30 Jahren hier. Ich bin mit meinen Kindern noch toll zusammen. Also das finde ich für mich eigentlich bei meinen vielen Aktivitäten eine gute Leistung oder zeigt auch ihre Geduld. Und aber auch mit der Professur, mit den vielen, ich habe so viele Sachen. Weißt du, dass ich erfunden habe, so ein Therapieprogramm für Gewalttäter, das europaweit praktiziert wird und schon so lange praktiziert wird? Doch, da bin ich stolz. Ich bin auf viele Sachen so. Beruflich bin ich extrem viel zufrieden. Und worauf ich auch stolz bin, dass ich so eine Teflonschicht habe. Also alles das, was ich umgesetzt habe, wurde auch immer kritisiert, zum Teil auch massiv, weil es manchmal auch neue Gedanken waren. Ich habe ja auch eine Theorie in der Erziehungswissenschaft erfunden, die konfrontative Pädagogik. Das wurde ja in so einem antiautoritären Deutschland sehr, sehr kritisiert, aber die macht Sinn. Zum Beispiel im Umgang mit kriminellen Jugendlichen. Ich bin da wirklich auf vieles stolz. Ich finde vieles ganz toll, was ich gemacht habe. Und ich ermutige Leute, wirklich sich so loblistmäßig zu konzentrieren, was sie Tolles geleistet haben. Ich habe übrigens auch mal einen brutalen Schicksalsschlag gemacht, den ich jetzt hier nicht vertiefen möchte. Und ich bin wirklich auch stolz darauf, dass ich den bewältigt habe, ohne mich umzubringen. Wirklich, also das war was ganz Furchtbares. Und auch das, weißt du, dass man es schafft, aus Krisen wieder hochzukriechen. Also ohne Hilfe von Medikamenten und Alkohol. So, also das finde ich auch toll. Und ich fürchte, dass die meisten von uns, wenn sie länger unterwegs sind, so einen Scheiß mal erleben müssen. Ja. Ja, da, also auf das bin ich alles ganz stolz. Danny, ich habe diese Welt besser gemacht. Auf jeden Fall.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ja, ich wäre ja gerne Rocksänger geworden. Ne? Ich hätte ja gerne gut gesungen, singen können. Aber das war mal so drauf von mir. Jetzt da bin ich Speaker geworden, stand auch auf der Bühne, haben sie auch geklatscht, war schön. Welche Fertigkeit? Nee, ich hab gar keine so richtige Sehnsucht jetzt nach etwas. Ganz ehrlich, noch so ein Traum von mir war ja, also ich bin ja mit Pepperoni 1, war ich ja in der Financial Times, hattest du ja vorhin vorgelesen. Ich wäre ja unheimlich gerne auf der Spiegel-Bestsellerliste, habe ich mit keinem meiner Bücher bisher geschafft. Das würde ich, also da hätte ich auch Lust zu, aber ist ja keine Fertigkeit. Aber das wäre noch etwas, worauf ich Bock hätte.
Dann haben wir doch nochmal ein Ziel artikuliert hier.
Ja.
Aber wir arbeiten jetzt dran. So, gemeinsam. Aber wir sind bei Büchern. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Power von Green. Dann natürlich so bei mir, weil ich ja Kriminologe bin, von Bock, das Buch Kriminologie. Und wenn wir in dem, also das ist einfach krass, toll, gibt einen Überblick über unsere Branche, kann man unheimlich viel lernen. Nutze ich, wenn ich Interviews mache, gucke ich da erstmal nach, weiß ich gleich, was ich Vernünftiges zu sagen habe. Mich hat auch früher also sehr Goethes Faust interessiert oder die neuen Leiden des jungen Wedel. Ich glaube, das war von Plenzdorf. Also es gibt so bestimmte Bücher, die ich ganz, ganz toll finde. Und im Moment lese ich überhaupt kein Buch, weil ich so viele Bachelor- und Masterarbeiten bei mir auf dem Schreibtisch liegen habe, dass ich, die muss ich erstmal durchkorrigieren. Und dann werde ich mich wieder einem widmen, vermutlich einer Biografie oder einem Ratgeber. Ich lese selber ganz gerne Ratgeber. Zum Thema, ich will ja ein bisschen weniger arbeiten bei gleichem Einkommen.
Das klingt gut, klingt nach einem Ziel. Ja, zu Faust kann ich nur sagen, ich habe ja Samstag wieder ein Newsletter rausgebracht. Da habe ich auch wieder Goethe zitiert, den Osterspaziergang, weil zeitlos. Absolut.
Der ist ja tatsächlich aus Faust 1. Und das ist so ein Buch, das ist ja nur in Gedichtform geschrieben. Ne? Und aber ich finde, für alle Lebensfragen gibt es da Antworten. Und wenn ich manchmal Leute, wenn ich keine Antwort weiß und Leute verwirren will, zitiere ich was aus dem Faust. Ich habe ihn sogar so in so einem ganz kleinen Taschenformat, also so groß wie ein Viertel Geldschein, habe ich häufig bei mir im Sakko. Und weil ich das nicht auswendig kann, dann lese ich daraus vor. Verwirre die Leute und kann dann nur darüber nachdenken, was ich eigentlich da machen muss.
Ja, finde ich, nehme ich mal mit als Gedanken. Ich werde es aber wahrscheinlich einfach downloaden und auf mein Smartphone machen.
Der war jetzt gut, mein Lieber. Der analoge Halbtote. Das habe ich mal geschenkt bekommen, das Lied. Aber du hast natürlich, das ist eine Option, ja.
Ich habe es mehr auf meine Sehschwäche bezogen, nicht auf die Modernität, aber gut.
Das war jetzt die Retour für Danny.
Ja, ich hab ja das Schneiderecht, ne? Das heißt, ich kann ja bestimmen, was reinkommt und was nicht. Ja, so.
Es ist einfach, weißt du, als du mich gefragt hattest, ob wir zusammen das Gespräch führen wollen, da habe ich gedacht, ach, das ist schön. Mit Danny habe ich immer, da hat man seinen Spaß, der hat Humor, macht auch klare Ansagen, weil das ist ja auch schön, du machst ja auch klare Ansagen, auch in der Vorbereitung sozusagen, man weiß ja wirklich, was einen erwartet. Und. Also das ist, ja, hab ich gedacht, klar, so kannst du den April beginnen.
So, wir machen weiter. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Oh, meine drei einflussreichsten Erkenntnisse. Dass tatsächlich der lange Atem und Fleiß Voraussetzungen sind für Glück. Also Erfolg hat auch immer mit Glück zu tun. Also die richtigen Leute zu treffen, die dich fördern. Zum Beispiel bei mir, extrem wichtig, damals dieser amerikanische Gefängnisdirektor. Dann dieser deutsche Gefängnisdirektor, der mich eingekauft hat, weil er aber den Amerikaner zufällig kannte. Oder auch der Direktor dieses Wirtschaftsinstituts in Zürich, der mich überhaupt auf diese Pepperoni-Idee gebracht hat und mir auch geholfen hat am Anfang und das auch sozusagen controlled hat, ne? Damit das auch stimmig ist. Also das ist extrem wichtig, dass man durch langen Atem und Fleiß auch Glück fördert. Dann eine zweite Fähigkeit, dass ich, wenn sich Türen öffnen, spüre ich das. Und ich gehe dann durch die Tür, obwohl ich dahinter nur schwarz sehe. Aber ich habe den Mut, da reinzugehen und sage mir, wenn dahinter das Paradies ist, nehme ich mit. Wenn dahinter Schrott ist, gehe ich wieder zurück. Aber ich bin nicht traurig über die Fehlinvestition meiner Kräfte, wenn es nicht läuft.
Ja, ich finde deine Erkenntnisse so schön, weil ich die resonieren gerade mit mir ganz stark. Also Punkt 1, wir nehmen jetzt gerade, Jens hat es ja gerade gesagt, im Anfang April auf. Und Rainer Esser, der Zeitherausgeber, hat gestern einen schönen Artikel gebracht über auch Fleiß und genau über dieses Thema, was so ein bisschen, wenn wir gerade die Gewerkschaftszeiten nehmen, wo immer weiter die Arbeitsstunden runtergekürzt werden, etc. Das heißt, wie will man Produktivität, wie will man Ziele erreichen, wenn man nicht Zeit investiert und fleißig ist? Das finde ich einfach nochmal jetzt gerade so ein bisschen als Kontrapunkt ganz gut. Und gleichzeitig, wir hatten es im Vorgespräch vorhin einfach, dieser lange Atem, Wir sind jetzt bei, ich habe jetzt 165 Folgen zum Paperwings Podcast drauf und jetzt hat gerade jemand, der mich vor 100 Folgen abgelehnt hat, hat mich jetzt oder nicht zugesagt hat zu einem Podcast, hat mich jetzt angeschrieben, ob sie mit rein darf in den Podcast und das hat jetzt gar nichts mit Genugtuung zu tun, sondern einfach, okay, man hat jetzt irgendwann den Zeitpunkt erreicht und das geht nur über langen Atem und über Stetigkeit und Fleiß und deswegen finde ich es nochmal ganz wichtig, auch mal meine persönliche Botschaft, dass sich sowas auszahlt und dass man halt einfach beharrlich auch bei bestimmten Sachen dranbleiben darf, weil es zahlt sich meistens erst über längere Zeit aus. Ne?
Ja, und was die Mindestarbeitszeit betrifft, also ich, das ist für viele Familien und viele mit Kindern extrem gut, aber Mindestarbeitszeit bedeutet nicht, dass du, wenn du mehr machen möchtest, nicht mehr arbeiten darfst. Du darfst Überstunden machen, die werden in der Regel dann noch besser wieder besser bezahlt. Auch da ist ja was erreicht worden. Also ich finde das alles super. Ich selbst habe zum Beispiel es immer so gemacht, ich hatte ja immer Festverträge in der Justiz, auch bei meiner Professur, und habe aber immer mir das so eingeteilt, dass ich so anderthalb Tage die Woche Zeit habe für meine Selbstständigkeit. Die habe ich ja immer berufsbegleitend gemacht. Und das habe ich immer abgestimmt mit meinen Arbeitgebern. Übrigens, mein Hamburger Arbeitgeber, der Hochschulpräsident, hatte zu mir dann gesagt, mein Institut musste genehmigt werden, meine Vorträge müssen genehmigt werden, alles das, wo ich Geld verdiene, muss ja genehmigt werden, wenn du Professor bist, von deinem Arbeitgeber. Und dann hat er gesagt, ich erwarte allerdings, dass du so viel verdienst, dass du mit deinen monatlichen Steuerbezahlungen deine Professur amortisierst. So, da kann ich nur sagen, willkommen, ich lebe ja in Hamburg, Kaufmannstadt. So, und das habe ich auch, also im Moment schaffe ich das nicht, aber das habe ich Jahrzehnte sozusagen dann auch gemacht, weil ich ja jetzt ein bisschen weniger tue und mich mehr, also ich war jetzt ja gerade 3 Wochen auf Mallorca und bin in Kürze wieder an irgendeinem Strand und also ich mache ja im Moment ein bisschen geiles Leben, sage ich mal so.
Richtig geiles Leben, so, darf auch mal sein. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ja, ich würde es gerne, kennt aber kein Mensch, mit Professor Bandura tun, weltweit berühmtester Aggressionsforscher, lebt jetzt auch nicht mehr, Stanford University. Ich hatte überlegt, ihn in Stanford mal zu besuchen, nur um mit ihm ein Foto zu machen. Weißt du, Jens und Bandura, das hätte ich dann unter jede meiner Veröffentlichungen geschickt und hätte gesagt, boah, der Reiner kennt Bandura. Also ja, weil der einfach so eine krasse Expertise hat in diesem Aggressionsbereich. Das hätte ich ganz toll gefunden. Ja, und sonst sicherlich auch, es würden mich auch bestimmte Politiker sehr interessieren, die große Erfolge hatten, aber oder auch die sehr gescheitert sind. Ich hatte vor kurzem in einem Hamburger Hotel einen getroffen, der ganz oben war und ganz abgeschossen worden ist. Und mich hat so mir anzugucken, wie du das wegsteckst. Und der hatte das weggesteckt und so weiter und so fort. Also so Umgang, so Leute, die ganz oben waren und wieder abgestürzt sind, so und mit Niederlagen umgehen.
Ja, nee, finde ich, habe ich jetzt auch gerade einen Kommentar zugeschrieben auf LinkedIn, weil Michael Roth, den ich sehr schätze, SPD-Politiker.
Ja, Michael Roth, genau, ist ja jetzt im Fall.
Genau, der quasi jetzt zurücktritt quasi oder nach seiner Legislaturperiode. Ich selber habe ja im Erststudium Politik studiert und habe auch am Anfang mal was mit Politik gemacht, bis ich gemerkt habe, nee, da habe ich nicht die Resilienz zu, weil da ziehe ich den Hut vor.
Und der Abschuss, den du dann kriegst, oder der Roth schießt sich ja jetzt in Anführungsstrichen selber ab, er tritt zurück, der geschieht ja nicht, weil die politischen Gegner ihn fertig gemacht haben, sondern weil er bei seinen eigenen Leuten den Rückhalt nicht hat. Und das ist ja das, was die Menschen so trifft. Also ich habe auch gerade jemanden begleitet, der hat in seinem Unternehmen wirklich Großartiges geleistet, steigt in 4 Jahren jetzt aus, ne, und hat auch übergeben, was ja sehr schlau ist, und wird seitdem behandelt, als ob er weniger ist als der Pförtner. Und der sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sage, ja, du bist jetzt komplett bedeutungslos. Aber wir hatten doch alle so gute Beziehungen. Ich sage, ja, das war eine ganz freundschaftliche Arbeitsbeziehung. Und diese Erkenntnis, dass wenn du gehst, aus welchen Gründen auch immer, dass du plötzlich feststellst, dass die ganzen guten Beziehungen ein Scheißdreck wert sind. Und dass die noch zu dir halten, sind deine Freunde, Family so und Haustiere natürlich. Aber Kollegen und Kolleginnen, macht euch keine Illusionen. So, da mag es Einzelne geben, aber das ist die Ausnahme. So, ist das jetzt zu pessimistisch zum Ende? Nein. Wir reden über Realitäten.
Wir reden über Realitäten und wir haben ja noch Fragen offen. So, von daher haben wir immer noch die Möglichkeit, den Hasen zu retten. Den Hasen zu retten. Na, wir haben Ostern, da kann ich auch mal so eine Metapher bringen. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest,
ja,
was würdest du ihm raten?
Arbeite nicht so viel. Also mach eine bessere, ja. Also ich will das mal differenzieren. Aufgrund meiner Berufstätigkeit, für die ich bezahlt wurde, bekam ich ganz viele Anfragen von Universitäten, von großen Behörden, von Clubs, weißt du, so Gesellschaftsclubs, von Gott und der Welt, um dort was zu tun, ne? Ehrenamtlich sozusagen. Aber es ist eine große Ehre, dort eingeladen zu werden, was auch stimmt. Das hätte ich von Anfang an ablehnen sollen und sagen sollen, das mache ich gerne später, wenn ich älter bin. Weil das so viel Zeit gekostet hat, das war alles Zeit, die ich auf Kosten meiner Familie dann umsonst verdödelt habe, für überflüssige Vorträge, die ich nicht hätte machen müssen, jetzt zum Beispiel, um meine Familie zu ernähren, sondern die ich gemacht habe aus, weil ich mich so gebauchpinselt fühlte. Und das würde ich heute nicht mehr tun. Also ich habe jetzt entwickelt, aber schon viele Jahre, und das müssen alle mir gar nicht folgen, aber aus familiären Gründen eine ehrenamtlichen Allergie. Also alles, was ehrenamtlich jetzt auf mich zurollt, also aber ich spende mal Geld und so weiter, wenn Leute Sorgen haben, das ist ja kein Problem. Ist ja nur ein Klick auf PayPal. Aber ich fahre dann nirgends mehr hin. Ich engagiere mich da nicht mehr. Ich versuche, meine Projekte umzusetzen. Family first, Beruf second. Und damit sind bei mir 24 Stunden ausgefüllt. Das ist einfach so. So, und da habe ich, das war für ein großer Fehler, mich ködern zu lassen von diesem ganzen Verführungen, Einladung. Ich bin mit dem Zug nach Stuttgart gefahren und dann, weißt du, da noch einen übernachtet. Und da, und das habe ich jedes Jahr, habe ich dann vielleicht 10, 15 solcher Sachen gemacht. Neben meinem Pensum, das ich sowieso habe. Das war ein Fehler. Dieses Geld, diese Tage hätte ich alle investieren sollen, um mit meinem Sohn, mit meiner Tochter zu knuddeln. Aber wir haben auch noch immer geknuddelt und die haben ja auch immer noch. Habe ich trotzdem lieber, weil das halte ich für einen großen Fehler, ja.
So, also ich glaube, ich muss gleich rübergehen. Meine Mädels sitzen ja noch im Nachbarraum. So, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Du, das ist mir total pimpe. Am Ende meines Lebens falle ich um und dann bin ich weg. Wirklich, alles, was ich erreichen wollte, hab ich sozusagen erreicht, ne? Also ich bin jetzt nicht Netto-Millionär geworden, so, aber da hätte ich in die Wirtschaft gehen müssen vielleicht. Das kann man als Professor nicht. Oder man gibt nie was aus. Also ich habe ja immer gut gelebt. Ich finde das toll mit meinen Titeln, was ich mit der Arbeit, mit der Professur, dass mir ein Institut gehört, das brummt, mit meinen vielen Büchern. Ich habe ja auch alles geschrieben, was ich schreiben wollte. Nee, ich habe eigentlich das wirklich gelebt, alles schon auch. Und übrigens, also ich hatte jetzt so den Wunsch, jetzt nach der Pandemie weniger zu arbeiten. Und das Einzige, was ich gestrichen habe, sind meine Vortragsreisen. Dummerweise der lukrativste Zweig meiner Einnahmen. Aber ich habe ja genug Geld, ne? Muss man ja auch sagen. Und stattdessen mehrere, so mal einen Monat, war ja knapp einen Monat jetzt auf Mallorca da in der Sonne. Ich werde hier 2-3 Monate am Timmendorfer Strand verbringen. Da habe ich was. So, dann fahre ich wieder, um mal ein Jahr zu verlängern, einen Monat wieder in die Sonne. Und von da kann ich digital ja auch beraten. Das ist ja heute ein Traum, oder? Es wird ja auch akzeptiert. Die sehen noch nicht mal einen großen Unterschied. Also ich könnte jetzt noch ein Foto machen von dem, das ist jetzt ein Original hier hinter mir. Das hänge ich auf. Dann denken die, ich sitze in meinem Homeoffice, aber müssen sie ja gar nicht denken. Nein, ich genieße jetzt diese, ich mache nicht mehr feste Termine, außer meine Vorlesung.
Gut, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu einer Abschlussfrage. Nämlich, hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das heißt Leben und Leben lassen. Leben und Leben lassen. Du wählst konservativ, prima. Du wählst links, finde ich gut. Leben und Leben lassen. Du genderst nicht, okay. Du genderst ganz, ganz doll, mach es. So, Leben und Leben lassen. Du bist Muslim und bist ganz strenggläubig, wunderbar. Du bist Katholik, von mir aus. In Hamburg sind ja viele so eher atheistisch auch unterwegs. Wunderbar. Leben und Leben lassen. Du bist dick, Das ist okay. Du bist dünn. Wenn es okay ist für dich, ist es okay. So leben und leben. Also das ist wirklich mein Motto. Also dieses Toleranzprinzip. Und in dem Zusammenhang kannst du dir vorstellen, dass sich im Moment diese ganze Polarisierungsgedöns mir ziemlich auf den Geist geht. Ne? Das, also es wird ja im Moment alles polarisiert. Ich habe jetzt gerade, ich will solche Beispiele jetzt vielleicht nicht geben, aber jetzt ist gerade die Nationalmannschaft hat ja sehr gut gespielt und jetzt ist eine Nummer auf einem Trikot.
Die 44, ja, ja.
Also aus der 44 jetzt Nazi-Symbol zu lesen, da musst du aber auch schon irgendwie AfD-Mitglied sein, ne? Wo ich keine Toleranz habe, das muss ich auch nochmal sagen, das ist die von mir gerade benannte Partei, die. Da bin ich total gegen. Ich bin gegen alle, die so Demokratie
intolerant
gegen sind, ja. Gegen Demokratie vorgehen. Ja, auch ich habe keine Toleranz gegenüber Diktatoren oder solchen Leuten. Das nicht.
Keine Toleranz der Intoleranz und Leben und Leben lassen ist doch ein schönes Schlusswort für unser sehr humorvolles, inspirierendes und auch leichtfüßiges Gespräch über die Pepperoni-Strategie. Lieber Jens, vielen, vielen lieben Dank, dass du erneut Gast im Pepperwings-Podcast warst.
Lieber Danny, vielen Dank, muss ich wirklich sagen, für dein Vertrauen und ja auch den Support, den ich ja durch dich auch erlebe. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und sowas weiß ich auch sehr zu schätzen. Auch da bin ich nachtragend positiv.
In diesem Sinne, vielen Dank und Servus. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.